2. Mose 12, 1 bis 9. Und hier studieren wir uns das Passamal einmal und schauen eben, was hat das mit dem Abendmahl gemeinsam. Zuerst einmal die Verse 1 und 2. In 2. Mose 12, die Verse 1 und 2. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein. Und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Was fällt euch hier auf? Mit dieser Ankündigung fängt für das Volk Israel eine neue Zeitrechnung an dieser Stelle. Mit der Befreiung aus der Sklavenschaft brach für das Volk Israel eine neue Zeitrechnung an. Es galt nicht mehr die Zeitrechnung Ägyptens, sondern es begann eine neue Zeitrechnung, nicht als Sklave im Ägypten, sondern als Volk Gottes. Nicht das Alte sollte ihnen mehr anhängen und angerechnet werden, sondern sie waren frei und etwas Neues sollte starten. Das Gleiche gilt auch für Jesus. Mit ihm hat ebenfalls für die Menschheit eine neue Zeitrechnung angefangen. Eine Zeitrechnung der Gnade, eine Zeitrechnung der Befreiung für die Menschheit. Auch er hat seine Kinder aus der Knechtschaft der Sünde geführt und ihnen damit eine neue Zeitrechnung für ihr Leben zumindest angeboten. Eine Zeitrechnung, die das Alte und die Schuld eben nicht mehr den Menschen uns anrechnet. In diesem Sinne spricht Paulus dann im Römerbrief davon, dass wer in Christus getauft ist, eben ein neuer Mensch ist. 2. Korinther 5, Vers 17 oder Römer 6 können wir das lesen. Mit der Einsetzung des Passamales fängt für Israel eine neue Zeitrechnung an. Mit Jesus Christus fängt für uns, für die Menschheit, wenn wir Jesus annehmen, wiederum eine neue Zeitrechnung an. Eine Zeitrechnung, die nicht mehr auf die Schulden, auf die Sklaverei schaut, sondern nun als Volk, als Eigentum Gottes gezählt wird. Vers 4 im 2. Mose 12. Wenn aber in deinem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehmt er's mit seinen Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Wovon ist hier die Rede? Von Gemeinschaft. Die Familie und das ganze Volk sollte zusammenrücken in dieser Nacht und letztendlich eine Einheit bilden. Jeder sollte versorgt sein. Ganz gleich, ob er sich ein Lamm leisten konnte oder auch nicht. Diese Nacht, die man in der Großfamilie und mit seinen Nachbarn verbracht hat, muss das Volk wie kaum etwas anderes zusammengeführt haben. Das Volk zusammengeschweißt haben. Eine Nacht, wo man nicht wusste, wie sie ausgehen wird. Wo man zusammenrückte und am Ende frei war. Im Blick auf Jesus Christus sehen wir genau das Gleiche. Nämlich, dass Jesus Christus eine zweifache Gemeinschaft nämlich stiftet. Die erste, indem er die Gläubigen, also uns, in die Gemeinschaft der Gläubigen bzw. in seine Gemeinde ruft. Jesus ruft den, der mit ihm lebt, in die Gemeinschaft, in die Gemeinde. Und zweitens, indem er das Lamm Gottes ist, das Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott selbst nämlich schafft. Jesus schafft Gemeinschaft zwischen uns, zwischen dir und Gott wieder, die durch die Sünde vorher getrennt war. Das Essen des Lammes schafft daher Gemeinschaft im Volk Israel und ist so nun auch in Christus die Gemeinschaft, die zu Gott führt und letztendlich auch untereinander gelebt werden darf. Das Passamal, ein Mahl, was Gemeinschaft gestiftet hat. Das Abendmahl, was auch Gemeinschaft stiftet. Horizontal, als aber auch vertikal. Vers 5 im 2. Mose. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, das an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Worauf wies uns die Eigenschaft des Lammes hier bei dem Passamal hin? Das Lamm, das ohne Fehler war, soll ein Hinweis auf Jesus Christus letztendlich darstellen, der, ohne dass er von einer Sünde etwas wusste, um unserer Sünde willen letztendlich gestorben ist. Es heißt im 1. Johannes 1, 29 und 36, seht das Lamm Gottes, das die Sünden Welt hinwegnimmt. Dieses Lamm, was ohne Makel war, wurde geschlachtet um des Volkes Israels willen. Jesus, der ohne Sünde war, ist um unserer willen gestorben. Christus ist dieses vollkommene Opfer, das ein für alle Mal für dich und für mich gestorben ist, wie wir es in Hebräer 10 nachlesen können oder in Römer 6, Vers 10. Das Passamal mit diesem Lamm ohne Fehler weist uns auf das Abendmahl, auf den Tod Jesu Christi für uns hin. Wie groß ist ein einjähriges Lamm? Worauf weist uns das hin aus diesem Text? Ein einjähriges Lamm ist letztendlich ausgewachsen. So auch Jesus, als er starb. Er starb mit ungefähr 35 Jahren, als er starb. Das können wir ungefähr in Lukas 3, Vers 23 nachlesen. Jesus war und diente uns als Erwachsener. Auch hier haben wir diese Parallele zwischen Passamal und Jesus noch einmal. Und nun den Vers 3, den wir gerade übersprungen haben, und den Vers 6. Am 10. Tag dieses Monats nehmt jeder Hausvater ein Lamm und sollte es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Wie lange wurde das Lamm lebendig verwahrt? Dieses Lamm ohne Makel. Das Lamm sollte 3,5 Tage für seine Bestimmung ausgesondert werden. Diese 3,5 Tage können wir auf die Zeit des Dienstes Jesu Christi übertragen. Jesus diente auf Erden und wirkte unter uns Menschen ungefähr auch 3,5 Jahre. So finden wir auch darin ein weiteres Merkmal, dass das Passafest eine Vorausschau, ein Typus letztendlich auf Jesus Christus war und ist. Worauf wies der Zeitpunkt des Schlachtens des Lammes hin? Sollte ja am Abend hier passieren, auf den Tod Jesu Christi. Genau an dem Tag und zu der Zeit, an dem eigentlich das Passa-Lamm geschlachtet wurde. Im Volk Israel verstarb Jesus, als er ruft, es ist vollbracht. Über die Lippen kam, wurde im Tempel gerade nämlich das Abendopfer dargebracht. Das Christus versinnbildlichte Opferlamm hat man herbeigeführt, damit es geschlachtet wurde, schreibt E.G. Weidt in Jesus von Nazareth. Zu der Zeit, wo die Passalämmer geschlachtet wurden, ist Jesus für uns gestorben am Abend. Der Tod Jesus fiel in dieselbe Stunde, wie das Passalamm im Tempel eigentlich geschlachtet werden sollte. Und zuletzt riss mit seinem Tod der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten, in das nur einmal im Jahr der hohe Priester gehen durfte, um die Sünden des Volkes darzubringen. Jesus hat unsere Sünden getragen und der Tempel wurde hinfällig. Vers 7. Und sie sollten von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, indem sie es essen. Worauf weist das Blut und die Anwendung an den Türen hin? Zuerst einmal, dass ein unschuldiges Tier sterben musste, damit das Haus gerettet wird. Das Opfer des besten Tieres im Haus war notwendig, um Rettung vor dem drohenden Tod zu erfahren. So ist das Blut Jesu Christi, das uns erlöst hat, von den Toten notwendig, damit wir Erlösung erfahren können. Nicht wir haben uns selbst erlöst, sondern Jesus hat sich als unser Opfer ein für alle Mal hingegeben, wie wir es in Hebräer Kapitel 10 und 9 lesen können. Und dann weist die Anwendung des Blutes auf die Notwendigkeit hin, Jesu Christi persönlich auch in Anspruch zu nehmen. Mit dem Aufstreichen letztendlich des Blutes an die Türpfosten des Hauses drückte nämlich der Eigentümer des Hauses aus, Gott bzw. Christus als seinen Herrn angenommen zu haben. Es kommt zum Bundesschluss zwischen Gott und Mensch. Dieser Bundesschluss hat als Basis letztendlich den Glauben. Denn es war allein der Glaube, dass das Blut an den Pfosten ausreichte, ein öffentliches Bekenntnis, damit man ausdrückte, dass in dieser Nacht der Todesengel an der Tür vorbeizog. Keiner konnte das damals dem Volk Israel garantieren, als sie die Anweisung bekamen in Ägyptenland. Aber wer es tat, stellte am nächsten Morgen fest, dass es so auch eintrat. Es war Glaube. Hier wurde ein Bundesschluss gemacht. Der wurde besiegelt in aller Öffentlichkeit mit dem Blut dort an der Tür. So dürfen wir Christus auch als unser Opfer ein für alle Mal in Anspruch nehmen und damit letztendlich immer wieder auch ein öffentliches Bekenntnis setzen. Zum Beispiel in der Taufe oder auch beim Abendmahl, dass wir einen Bund mit Christus geschlossen haben und dass wir ihm im Glauben unser Leben anvertrauen. Auch hier ist alleine der Glaube, der letztendlich aus dem Wort kommt, die Grundlage dieses Bundesschlusses und des ewigen Lebens. Denn ewiges Leben kann ich euch nicht beweisen. Aber wir dürfen daran glauben, dass Jesus Christus ausreicht, um ewiges Leben geschenkt zu bekommen. So wie das Volk Israel daran glauben musste, dass das Blut an der Tür ausreicht, um am nächsten Tag leben zu dürfen. Und ich glaube, dieser Glaube, den wir haben dürfen, der ist gerechtfertigt, weil es dort in Israel geklappt hat und an vielen anderen Stellen auch. Die Grundlage unseres Bundesschlusses ist unser Glaube. Das Abendmahl selbst erinnert uns auch daran, dass Christus einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Können wir in Lukas 20, Vers 22 nachlesen oder im 1. Korinther 11, Vers 25. Vers 8. Und ungesäuerte Brote dazu und soll es mit bitteren Kräutern essen, heißt es dort. Worauf weisen uns die ungesäuerten Brote und die bitteren Kräuter letztendlich hin? Die ungesäuerten Brote können wir als Zeichen auf Jesus Sündlosigkeit deuten. Und die bitteren Kräuter auf das Leiden Jesu Christi. Es war bitter für Christus und die Welt. Es war eine bittere Stunde, als Christus für uns gelitten hat. Der Himmel verfinsterte sich zu dieser Zeit, wie es in Matthäus 27, Vers 45 heißt. Die bitteren Kräuter stehen aber auch für die Bitterkeit der Sünde. Sünde mag verlocken und süß anzusehen sein, wie so ein Stück Schokolade. Jedoch ist sie immer mit einem bitteren Nachgeschmack versehen. Daran erinnern, und diesen Übertrag lässt das Passamahl zu, die bitteren Kräutern und das ungesäuerte Brot. Die Verse 9 und 10. Ihr sollt es aber weder roh essen, noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Worauf weist das Essen des Fleisches hin? Es weist darauf hin, Jesus ganz in sich aufzunehmen. Das Tier wurde hier mit allem gegessen. Wer das Lamm Gottes oder wenn er das Lamm Gottes ist, dann werden wir aufgefordert, ganz Jesus in uns aufzunehmen. Nicht nur teilweise, nicht nur die Stücke, die uns gut gefallen an Christus, sondern Jesus ganz in uns aufzunehmen. Jesus können wir eben nicht teilweise aufnehmen. Wir können ihm nicht teilweise nur nachfolgen, wo es mir gerade gut tut, sondern es ist eine Entscheidung, die 100% verlangt, Jesus nachzufolgen. ihn zu 100% aufzunehmen. Wir können uns bei Christus nicht nur für die guten Seiten entscheiden, die Dinge, die uns gut passen, heraussuchen, so wie die Rosinen aus dem Brot, die so schön süß sind, den Rest liegen lassen. Es geht eben nicht um dieses Rosinenpicken im Kuchen, sondern darum, ganz Jesus in sich aufzunehmen. Auch wenn es mich an vielen Stellen vielleicht manchmal herausfordert. Auch wenn es an vielen Stellen manchmal Veränderungen bedeutet, die mir schwerfallen. Des Weiteren ist Jesus nachzufolge nicht nur etwas Äußerliches, ein Ritus oder vielleicht eine Tradition, sondern es ist eine Lebenseinstellung, die aus dem Inneren, aus dem Herzen herauskommen muss. Daher bringt alle Beschäftigung mit Christus, so gut sie auch sein mag, nichts, wenn es nicht darum geht, Christus aufzunehmen, in sein Herz hineinzulassen und aus seinem Herz Christus wirken zu lassen, wie es in Johannes 6, 53 dann nämlich heißt. Auch hier noch ein interessantes Zitat von Ellen G. White. Christi Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken heißt, ihn als persönlichen Heiland anzunehmen, so wie daran zu glauben, dass er uns unsere Sünden vergibt und dass wir in ihm vollkommen sind. Wenn wir mit seiner Liebe verbunden sind, in ihm bleiben, sie in uns aufnehmen, dann werden wir seiner Natur teilhaftig. Was die Speise für den Körper bedeutet, das bedeutet Christus für unser Herz. Nahrung nützt uns nichts, wenn wir sie nicht essen und sie dadurch nicht zu einem Bestandteil unseres Leibes wird. Genauso ist Christus für uns wertlos, wenn wir ihn nicht als unseren persönlichen Heiland anerkennen. Eine bloße theoretische Kenntnis wird uns nichts nützen. Wir müssen vielmehr von ihm leben, ihm in unserem Herzen aufnehmen, so dass sein Leben unser Leben wird. Seine Liebe und Gnade müssen wir ähnlich werden. Nehmen wir Jesus Christus in uns auf, ganz. Und an dieser Stelle bleibt für mich nur noch mal zusammenzufassen. Ich hoffe, wir konnten heute in dieser Predigt sehen, wie das Passamahl aus Israel, was die Juden gefeiert haben, ein Hinweis ist auf Jesus Christus. Jesus ist es, der das Passamahl endgültig erfüllt hat und einem universellen und einmaligen Bedeutung gegeben hat. So war das Passamahl nicht nur ein Vorgeschmack auf Christus, sondern Jesus erfüllt das Passafest. Der mit seinen Jüngern nämlich das Passamahl feierte. Und als er dieses Passamahl feierte, dann letztendlich das Abendmahl einsetzte. Er erweitert dieses Fest. Das Abendmahl wird sozusagen damit ein Rückblick auf das, was einst geschehen ist in Israel, als aber auch ein Vorgeschmack auf das, was geschehen wird, nämlich die Kreuzigung und das Sterben Jesu Christi. Wenn wir daher heute Abendmahl feiern, dann dürfen wir auch zurückschauen. Zurückschauen auf das, was am Kreuz für uns passiert ist, aber auch nach vorne schauen. Nämlich im Wissen, dass Israel errettet wurde aus der Gefangenschaft, so auch wir wissen dürfen, dass wir errettet werden und hin zum ewigen Leben geführt werden. Jesus Christus steht im Mittelpunkt von Passa, als aber auch vom Abendmahl. Das eine, nämlich das Passamahl, zeigt voller Hoffnung auf Christus hin und das Abendmahl blickt zurück, voller Dankbarkeit, nämlich zurück auf Jesus Christus und was er für uns getan hat. Ich wünsche uns, dass Jesus Christus uns heute in diesem Abendmahl anspricht und auch begegnet. Denn der Glaube an ihn alleine ist unsere Rettung. So wie das schon damals die Israeliten glaubten und erfahren mussten, als sie aus Ägypten herausgezogen sind. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir Christus begegnen und seinen Segen. Amen.